Jedes Team, das professionell mit PHP arbeitet, wird früher oder später beim Thema Testen vorbeikommen. Und ja, es tut mir leid, an meinem Namen kommt man dann leider nicht vorbei. Ja, ich habe Sponsoren, die auf unterschiedlichen Plattformen mir Geld geben, als Dankeschön, dass ich Open-Source-Arbeit mache. In PHP 8.1 wird das Read-Only-Keyword eingeführt und seitdem kann ich halt wirklich auch auf Code-Ebene in echter PHP-Syntax sichtbar machen, hey, das hier ist immutable.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Mittwald, den Veranstaltern des Head in the Cloud Summits. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kennt Mittwald ja mittlerweile als den Hoster von Nerds für Nerds. Aber Mittwald macht noch mehr, als nur Server zu bepütschern. So findet am 13. Juni 2015 auf dem Mittwald Campus in Espelkamp der Head in the Cloud Summit statt. Auf dem geht's um Cloud und DevOps, es geht um Tech-Themen allgemein und ganz generell um kreative Vibes. Alle Infos findet ihr auf mitwald.de/lp/head-in-the-cloud. Den Link zum Anklicken findet ihr auch in den Shownotes. Hinter diesem Link findet ihr die Ticketbuchung, den Newsletter, Videos des letzten Summits und den noch offenen Call for Papers. Wenn ihr Nerds seid, denen Kreativität, Tech, Cloud und DevOps am Herzen liegen, dann ist euch der Head in the Cloud Summit wie auf den Leib geschneidert. Alle wichtigen Infos und Links findet ihr, wie gewohnt, in den Shownotes zu dieser Revision. Wir danken Mittwald für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
Revision 660. Wir sind heute zu dritt. Da hätten wir aus Mallorca zugeschaltet, den Hans.
Hallo, ja, aus dem Urlaubszuhause, genau.
Genau, nur aus Düsseldorf zugeschaltet, den Shep, ich. Und dann haben wir noch einen Gast am Start, und zwar den Sebastian Bergmann. Hallo.
Hallo.
Sebastian, du warst ja vor ungefähr, Pi mal Daumen, 5 Jahren zu einem ähnlichen Thema wie heute bei uns, aber weil das eben schon 5 Jahre her ist, erinnern wir uns alle gar nicht mehr an das, worüber wir gesprochen haben, so im Detail. Und wir glauben auch, dass unsere HörerInnen dich vielleicht nicht mehr so ganz so gut auf dem Schirm haben oder vielleicht auch neue HörerInnen dabei sind. Deswegen erzähl doch nochmal, wer du bist und was du machst.
Sehr gerne. Ich bin Sebastian. Ich mache Dinge an und mit PHP und das schon ziemlich lange. Wir haben ja mal, weil wir ja 5 Jahre her sind, seit dem letzten Podcast, ist ja auch wieder ein Jubiläumsjahr. Wir haben jetzt 30 Jahre PHP, 25 Jahre PHP Unit, mein Open Source Projekt, das Test Framework für PHP Anwendungen. Wir haben 20 Jahre Git. Wir haben 20 Jahre Symfony. Wir haben auch 40 Jahre Amiga. Das ist die Plattform, auf der ich irgendwann mal angefangen habe zu programmieren. Ich mache Open Source. Ich habe irgendwann im letzten Jahrtausend Informatik studiert, das ist schon gar nicht mehr wahr. Bin damit auch in diesem Jahrtausend erst fertig geworden und habe während des Studiums das Thema Testen im Besonderen und Qualitätssicherung im Allgemeinen für mich entdeckt. Das sind Themen, an denen ich Interesse habe und an denen ich was bewegen wollte. Auch jedenfalls versuche ich mir das so im Nachhinein so zusammen zu rationalisieren, wie man das so tut. Jedenfalls habe ich vor 25 Jahren angefangen, weil ich da schon ein bisschen was mit PHP gemacht habe, aber JUnit aus der Uni kannte und auch in meinen PHP-Projekten testen wollte, angefangen, PHP-Unit zu bauen als Test-Framework für PHP-Anwendungen und habe mir damals nicht gedacht und nicht vorstellen können, dass das irgendwann mal wer anders außer mir selbst interessant finden würde. Für mich war es völlig selbstverständlich, dass ich das als Open Source veröffentliche. Damals gab es noch kein Git. Damals gab es noch kein GitHub folglich. Damals hatten wir CVS und SourceForge. Und es gab schon ein Projekt auf SourceForge, das PHP Unit hieß. Das hat aber nicht funktioniert. Und ich bin noch mit dem ursprünglichen Autor davon nicht in Kontakt gekommen, obwohl ich es versucht habe. Und ich brauchte aber eine Versionskontrolle für mein Ding und es stand für mich völlig außer Frage, das nicht PHP-Unit zu nennen. Und da ging es gerade los, dass das, was später das PHAR-Projekt werden sollte, also das erste Paketsystem, was es in der PHP-Welt gab, das heutzutage hoffentlich niemand mehr von den Zuhörenden verwendet. Aber ich hatte Zugriffsrechte auf cvs.php.net und damit auch auf den neuen Bereich für PHAR dort und habe einfach PHP-Unit da reingelegt. Und dann haben andere Leute angefangen, das zu verwenden. Und dann konnte ich nicht aufhören, daran zu arbeiten und mache das immer noch.
Ich wollte gerade sagen, also das hat dich ja bis heute begleitet und du bist ja das, du bist ja quasi der Mr. PHP-Unit und entwickelst da weiter, gibst Talks, Workshops.
Ja, allein Open Source zu entwickeln, gibt einem ja kein Dach über dem Kopf und kein Essen auf dem Tisch. Deswegen muss auch ich ganz normal arbeiten. Das mache ich natürlich auch sehr gerne, weil das, was ich tue, das macht mir Spaß und Freude. Und ich helfe Teams dabei, besser Software mit PHP zu entwickeln. Ja, durch Schulungen, durch Beratung, durch Coaching. Das war vor der Pandemie fast ausschließlich vor Ort beim Kunden, weswegen ich damals auch sehr viel gereist bin und fast nie zu Hause war. Und ich über Jahre immer so lustig und anekdotisch erzählt habe, ja, die Arbeit an PHP Unit, die passiert im Zug, im Flugzeug und im Hotel zwischen den Kunden. Dann kam die Pandemie. Jetzt arbeite ich seit 5 Jahren fast ausschließlich remote. Finde ich gut. Ich muss nicht mehr so viel reisen. Das ist wesentlich stressfreier als früher.
Aber die bange Frage ist natürlich, wie sieht's mit der Weiterentwicklung von PHP Unit aus, wenn du nicht mehr im Zug sitzen kannst?
Ja, das war ein großes Problem, so in 2020, 2021, da so eine Balance wieder zu finden. Also da im Speziellen, aber auch ganz im Allgemeinen, ne, früher hatte ich eine ganz klare, vielleicht nennt man das eine psychologische Trennung zwischen ich bin zu Hause und wenn ich zu Hause bin, habe ich meistens frei und kann machen, was ich möchte. Es Freizeit ist nicht Arbeit. Zu Hause findet keine Arbeit statt. Und wenn ich aus dem Haus gehe und bin vor Ort beim Kunden, dann ist das Arbeit. Und auf dem Weg zum Kunden und vom Kunden zurück ist so Semi-Arbeit, wo man ein bisschen was vorbereitet, ein bisschen was nachbereitet. Und wenn dann noch was Zeit ist, dann macht man Open Source. Und auf einmal war ich dann nur zu Hause und es war halt alles irgendwie gleichzeitig und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich komme gar nicht mehr so richtig zur Ruhe. Ich bin irgendwie immer nur am Arbeiten. Und der erste Versuch war ja, dann arbeite ich an PHP Unit nur am Wochenende, aber das Wochenende sollte ja auch nicht dafür sein, weil ist ja auch Arbeit, ne?
Ja, du hättest, also viele machen ja dann so diesen Freitag, den
ja,
sie dann ihren eigenen Projekten widmen und nicht für Kunden
ja, so aktiv sind. Ganz so fix funktioniert das nicht, aber so fix, dass man sagt, es ist dieser Tag in der Woche oder dieser Nachmittag in der Woche, das funktioniert nicht. Aber ich versuche schon, also mir ist in den letzten 5 Jahren erst wirklich bewusst geworden oder vor 5 Jahren bewusst geworden, dass es Arbeit ist, was ich da tue.
Ja.
Und ich versuche, das zu balancieren. Also dadurch, dass ich realisiert habe, dass es Arbeit ist, gehört es zur Arbeit. Und am Wochenende versuche ich wirklich nichts an Open Source mehr zu tun. Ich nehme mir stundenweise in der Woche, wo ich an was arbeite. Was natürlich bedeutet, dass ich an großen Änderungen nicht am Stück arbeiten kann, was manchmal ein Problem ist. Aber immer so, wenn es auf die jährliche Major-Version zugeht, dann schaue ich schon, dass ich mir vielleicht mal eine Woche oder so am Stück freiräume und da mehr oder weniger Vollzeit die großen Dinge tun, die man tun muss oder die getan werden müssen. Was aber auch hilft, ist, also, dass es jetzt wieder die Code Sprints gibt. Also letztes Jahr haben zum ersten Mal wieder PHP und Code Sprints stattgefunden. Das sind Events in Person im echten Leben da draußen, wo ich mich 2-mal im Jahr mit netten Menschen treffe, die zu PHP und beitragen möchten. Und dann setzen wir uns 2 Tage hin und arbeiten an PHP Unit. Das gibt mir die Gelegenheit, fokussiert an größeren Aufgaben zu arbeiten. Ich bin dabei nicht alleine. Wir machen das im Software-Teaming oder Ensemble-Programming. Früher hat man irgendwann noch Mob-Programming dazu gesagt. Also wir sitzen da zu 6, 7, 8 Leuten, ein Bildschirm, ein Rechner. Wir gucken da alle drauf, nehmen uns was raus und denken auf der Aufgabenstellung gemeinsam rum. und kommen dadurch zu einer guten Lösung. Das ist sehr intensiv, ja, aber da kommt was Gutes bei raus. Also da kommt was Gutes für PHP Unit bei raus. Und also in Form von tatsächlich, da sind jetzt neue Features oder Verbesserungen im Vergleich zu was vorher war. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass mehr Menschen lernen, auch an den schwierigen Stellen in PHP Unit arbeiten zu können.
Ja.
Du hast ja jetzt eben schon ein bisschen erzählt, wie ihr das wieder mit dem Programmieren an einem Ort beispielsweise als Contributor zu dem Projekt gemeinsam hinbekommt, aber auch wie du das selbst hinbekommst und auch wie sich das verändert hat, seitdem die Pandemie da war. Wie siehst du das eventuell im Blick auf die Community? Stellst du da fest, dass sich deren Herangehensweise, dein Tool zu nutzen oder grundsätzlich die Art und Weise, wie man sozusagen Open Source ansieht, wie sieht man die aus der Community heraus? Hat sich da was verändert oder ist das alles, wie es bisher war?
Das ist schwierig zu sagen. Also vor 5 Jahren fing es ja beispielsweise gerade mal an, dass einige Menschen, die an Open Source arbeiten, angefangen haben, darüber zu sprechen, hey, das ist auch Arbeit und ich kann mir das in welcher Dimension auch immer das im konkreten Fall ist, mentale Gesundheit, finanziell, zeitlich, Familie, nicht leisten, an Open Source Software zu arbeiten, ohne dass zumindest zu einem gewissen Grad finanziell was dabei rauskommt. Klar, indirekt hätte ich nie die berufliche Laufbahn vermutlich gehabt oder eine deutlich andere berufliche Laufbahn gehabt, wenn ich nicht mit Open Source angefangen hätte, wenn ich nicht angefangen hätte, PHP zu verwenden und direkt kurz nachdem ich damit angefangen habe, das zu verwenden, zum Open Source Projekt PHP beizutragen. Durch kleine Bugfixes, durch Arbeit an der Dokumentation, durch Planung von neuen Features für PHP 5 und PHP 7 und so weiter. Und wenn ich nicht angefangen hätte, PHP Unit zu schreiben, denn natürlich, klar, jedes Team, das professionell mit PHP arbeitet, wird früher oder später beim Thema Testen vorbeikommen. Und ja, es tut mir leid, an meinem Namen kommt man dann leider nicht vorbei, weil den sieht man dann immer in der Kommandozeile, wenn man die Tests mit PHP Unit ausführt. Und wenn die Teams dann Hilfe brauchen, um das Thema Testen in ihren Projektalltag zu integrieren, um zu lernen, wie sie besser lesbarere, wartbarere Tests schreiben können, dann kommen sie natürlich früher oder später an meinem Angebot mit Schulung und Beratung vorbei. Und indirekt hilft da meine Open-Source-Arbeit natürlich, ne? Das ist halt, man kann da die Brille aufhaben und sagen, ja, Open-Source-Entwicklung, das ist eine andere Ausprägung von Content-Marketing. Andere schreiben irgendwie Artikel, packen die auf die Webseite. Leute lesen die Artikel, kommen auf die Idee, ah, der könnte mir bei meinem Problem helfen, dann engagieren wir den mal. Bei mir ist das Content-Marketing halt die Open-Source-Entwicklung. Das ist das eine. Aber trotzdem kannibalisiert sich das ja so ein bisschen, ne? Ich habe ja meine Kundenbeziehungen, ich habe meine Schulungen. Und wenn ich da jetzt zusätzlich obendrauf noch immer und immer mehr und immer weiter an Open-Source arbeite, muss ich halt die Balance finden. Und das ist einfacher, mir selbst gegenüber zu argumentieren, so, du nimmst dir jetzt hier mal den Tag in dem Monat oder in dem Monat, weil besonders viel zu tun ist, nimmst du dir mal eine Woche, wo du nicht für Kunden arbeitest, wo du direkt Geld kriegst für deine Zeit, sondern ich hoffe, mein Steuerberater hört jetzt nicht zu, weil der immer austickt, wenn ich sage, dass ich durch Spenden finanziert werde, weil finanzrechtlich sind das keine Spenden. Aber ja, ich habe Sponsoren, die auf unterschiedlichen Plattformen mir Geld geben als Dankeschön, dass ich Open-Source-Arbeit mache. Und das ist mittlerweile nicht genug, wirklich, dass ich davon leben könnte ausschließlich. Aber es ist genug, dass ich ein paar Tage im Monat sagen kann, okay, ich kann jetzt ruhigen Gewissens mir selbst gegenüber ohne dass mich das krank macht und irgendwie meine andere Arbeitszeit kannibalisiert, an Open Source arbeiten. Und das ist etwas, was sich erst in den letzten 5 Jahren so entwickelt hat, und zwar nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Menschen, mit denen ich in Kontakt stehe, eng zusammenarbeite, bekannt und befreundet bin, die Open Source machen. Das hat lange, lange gedauert, bis dieses Problem überhaupt mal erkannt worden ist. Ich bin nicht davon überzeugt, dass wir da schon gute Lösungen für haben. Wir sind da weit von weg, gute Lösungen zu haben. Aber es gibt Wege, damit umzugehen. Also beispielsweise, was das PHP-Projekt an sich anbelangt, ist ja die große Neuerung, seitdem wir vor 5 Jahren im Podcast miteinander gesprochen haben, dass es mittlerweile eine PHP Foundation gibt, die maßgeblich die Entwicklung, Weiterentwicklung von PHP finanziert. Ja. Und wenn ihr mich vor 5 Jahren gefragt hättet, Sebastian, glaubst du, dass irgendwann in den nächsten Jahren es so eine Foundation geben wird und dass da 10 Entwicklerinnen und Entwickler, wie es mittlerweile sind, bezahlt werden, um an PHP zu arbeiten, hätte ich gesagt, nein. Also in den mittlerweile 30 Jahren PHP hat es immer mal wieder die eine oder andere Firma gegeben. Es gab eine Zeit, da war das Yahoo, die hatten 2, 3 PHP-KernentwicklerInnen fest angestellt, die zu einem gewissen Teil ihrer Arbeitszeit an PHP gearbeitet haben, natürlich immer mit einem Fokus oder priorisiert. Das sind Features, die Yahoo gerade braucht. Danach gab es eine Zeit von ein paar Jahren, wo bei Facebook 2, 3 PHP-KernentwicklerInnen gearbeitet haben. Selber Deal, das hat dann aufgehört, als Facebook aufgehört hat, PHP, also das offizielle PHP, das Standard-PHP zu verwenden. Also ja, im Laufe der Jahre gab es immer mal wieder den einen oder die eine Entwicklerin, die dafür bezahlt worden ist, zu einem gewissen Grad an PHP zu arbeiten, aber da war nie eine Konsistenz dabei.
Und dann hat man ja diesen Weg geschafft, sozusagen diese Foundation zu gründen. Wie kam es denn dazu? Also klar, man hat den Need erkannt, du hast es gerade erklärt, wieso und wie das kam jetzt über die Jahre. Wie kam es dann zur PHP Foundation? Wer steckt da auch dahinter?
Ja, also unter anderem ich, aber ich möchte meine eigene Rolle gar nicht so groß machen, weil ich in Anführungszeichen nur einer von vielen im Administrative Board der Foundation bin und bei der Gründung mitgeholfen habe. Aber lass uns das mal aufdröseln und von vorne anfangen. Als wir vor 5 Jahren miteinander gesprochen haben, da war ja gerade so das Ende der PHP-7-Ära, der Anfang der PHP-8-Ära. Also PHP-8 war noch nicht in Version 8.0 veröffentlicht. Das war ein paar Wochen nach der Podcast-Episode vor 5 Jahren, wo ich bei euch war. Zur damaligen Zeit war einer der wichtigsten Entwickler, die an PHP gearbeitet haben, der Nikita Popov. Der hat damals noch studiert. Der hat in Berlin Informatik, Mathematik, Physik studiert und ist dann irgendwann fertig gewesen. Und dann gab es so den ersten Schreckmoment, oh, Nikita ist fertig mit der Uni. Was macht er jetzt? Hat er jetzt noch Zeit, um an PHP zu arbeiten? Dann ist er eingestellt worden von JetBrains, der Firma hinter unter anderem PHP Storm, Standard-IDE in der PHP-Welt, genauso wie die Standard-IDEs in anderen Language-Ecosystems haben, und haben gesagt, wir stellen Nikita ein und er kann im Prinzip bei uns von uns finanziert an PHP arbeiten. Wir wollen, dass der im Ökosystem bleibt. Erstmal ein Aufatmen. Ja, Nikita bleibt uns erhalten. Super. Ja, anekdotisch hat Rasmus immer mal wieder, also Rasmus Lehrdorf, der Erfinder von PHP, der das Open Source Projekt vor 30 Jahren gestartet hat, hat anekdotisch über Jahre gesagt, wenn er auf Konferenzen gefragt worden ist, ja, also irgendwie muss PHP das doch mal hinkriegen, dass es da eine Entity dahinter gibt, die Geld einsammeln kann, um irgendwie Entwicklung zu finanzieren. Es gibt ja schon ewig, ne, eine Apache Software Foundation, eine Python Software Foundation, eine Eclipse Software Foundation und so weiter. warum gibt's das bei PHP nicht? Und Rasmus hat immer gesagt, ja, wäre vielleicht schön und nicht verkehrt, aber Geld alleine hilft nicht, weil ich brauche mehr Nikitas oder wir brauchen mehr Nikitas und die wachsen nicht auf Bäumen. Wir müssen irgendwie schauen. Also ja, wenn Geld vielleicht dabei helfen kann, okay, aber Geld alleine kann halt nicht helfen. Wir brauchen die Leute. Wir müssen die Leute zu PHP bekommen beziehungsweise bei PHP halten, wenn sowas passiert wie bei Nikita. Hey, das Leben ändert sich, Studium fertig, jetzt Berufsleben. Stehe vor der Entscheidung, will ich das, was bis jetzt Hobby war, beruflich weitermachen oder will ich mich umorientieren? Okay, also der erste Schreckmoment mit Nikita war halt dass JetBrains ihn eingestellt hat. Dann 2021 hat Nikita irgendwann gesagt, ja, war jetzt eine Weile lang bei JetBrains und das war auch alles ganz schön. Und ich habe jetzt viele Jahre sinnvolle Dinge an PHP gemacht. Also er hat ja beispielsweise den Compiler neu geschrieben für PHP 7 damals und einige Syntaxerweiterungen maßgeblich implementiert. Ich möchte jetzt was anderes machen. Und er hat halt ein echt gutes Angebot bekommen, was genau auf seine Interessen zugeschnitten war von Red Hat. Und er ist da jetzt halt im LLVM-Team und aber immer noch Compilerbau, ne? Immer noch Low-Level Programmiersprachen, Infrastruktur. Aber er wollte einfach mal was anderes machen. Und das war der Impuls, wo JetBrains angefangen hat, auf Menschen wie mich und Firmen im PHP-Ökosystem zuzugehen und sagen, okay, wir als JetBrains wollen weiterhin die Entwicklung von PHP unterstützen, aber wir wollen nicht alleine die Verantwortung für einen Entwickler tragen und den finanzieren, sondern wir wollen mindestens denselben Geldbetrag, den wir bislang als Gehalt für Nikita gezahlt haben, in einen großen Topf reinwerfen. Und je mehr Geld wir in den Topf kriegen, desto mehr sinnvolle Leute können wir für ihre Arbeit an PHP angemessen bezahlen. Das war der Startschuss. Es ist nicht der erste Versuch gewesen, sowas zu schaffen. Wir hatten Anfang der 2000er gab es in Deutschland schon mal den Versuch, einen PHP-Verein zu gründen. Der ist Anfang der 2000er auf dem Linux-Tag in Stuttgart mal gegründet worden mit großem, ich hätte es fast gesagt, mit großem Trara, nicht weil das irgendwie groß inszeniert war, sondern mit Anwalt und Notar und hier und da und viele Unterschriften und so. Hat nicht funktioniert. Dann hat mein Geschäftspartner Stefan Priebsch vor ein paar Jahren versucht, einen zweiten Anlauf zu machen mit einem PHP-Verein in Deutschland. Das war die Interessensgemeinschaft PHP e.V. Da war das Ziel, wir gründen einen gemeinnützigen Verein, wir sammeln Geld ein und versuchen mit dem Geld sinnvolle Dinge für die Community zu tun, beispielsweise auch Feature-Entwicklung in PHP zu finanzieren. Das ist mit deutschem Vereinsrecht und deutschem Finanzrecht, Steuerrecht, alles nicht abbildbar gewesen. Deswegen ist das auch eingeschlafen. So. Und das wusste JetBrains, dass es diese Versuche gab und dass der Stefan und ich da involviert waren, weswegen sie uns auch gefragt haben hier, wir planen das und das und wir haben schon grob diese und diese Firmen an Bord, die Absichtserklärungen abgegeben haben, wenn es denn sowas gibt, dann legen wir Betrag X im ersten Jahr mit in den Topf, weil du kannst, ne, da kommt dann jetzt marketingtechnisch Aspekte dazu, du kannst so eine Foundation nicht announcen und hast null Geld im Topf. Ne? Es ist halt Marketing wirksamer, wenn du sagen kannst, okay, diese Firmen sind schon dabei und wir haben schon so viel Geld und jetzt bitten wir andere, also du brauchst halt diesen Vertrauensvorschuss, dass andere schon sagen, hey, wir vertrauen dem und wir haben da schon mal Geld reingetan und wir glauben, dass da sinnvolle Dinge bei rauskommen. Und so haben wir uns so Sommer, Herbst 2021 hinter den Kulissen darum gekümmert, die ersten Firmen dann auch fix an Bord zu holen. Und haben im November 21 dann das Announcement gemacht, hier, die PHP Foundation ist da. Es gibt Firmen wie Private Packagist, das ist die Firma von Nils und Jordi, die auch Composer entwickeln und Packages.org betreiben. Aber die haben ja kommerzielle Produkte rund um den Paketmanager von PHP. Die sind eine der Firmen, die von Anfang an unterstützt haben. Das Tideways, die Firma vom Benjamin Eberlei, der aus dem Doctrine-Ökosystem kommt. Das ist eine Application-Performance-Monitoring-Lösung als SaaS, die ist von Anfang an dabei. Natürlich die Firma Zend, natürlich JetBrains, aber auch Firmen wie Automattic, die halt gesagt haben, wir unterstützen das von Anfang an.
Ja, ich meine, das ist ja eigentlich auch total in deren Interesse, das zu tun, weil deren Geschäftsmodelle bauen ja sozusagen auf PHP auf. Und wenn jetzt irgendwann genau. die Sprache stagniert oder gar aus welchen Gründen auch immer abschmiert, dann können die ja ihre Läden auch zumachen. Ne? Insofern ist es ja auch
genau.
ein Stück weit verwunderlich, dass es überhaupt so lange gedauert hat, weil Firmen verdienen ja mit PHP schon sehr lange Geld. Und das ist halt so ein bisschen so, wie halt viele Open-Source-Projekte sind, ne? Wie diese armen Menschen, die Open-SSL irgendwie, so die zwei Hansel, die das dann machen und alles, die halbe Welt baut darauf auf, so dieses Meme von dieser Stadt aus Bausteinen und dann hast du da unten diesen einen kleinen Baustein und das ist eben der total underfoundete, also unterfinanzierte Open Source Maintainer, der den ganzen Laden eigentlich sozusagen am Laufen hält und wenn der wegbricht.
In der XKCD Grafik, auf die du ansprichst, ist das der einsame Entwickler irgendwo in Nebraska. Genau.
Ja.
Ja. Ja, natürlich haben die ein Interesse daran. Aber trotzdem war es halt so, dass in den 26 Jahren PHP vorher es nie den wirklichen Need gab, wir müssen das jetzt tun, sonst passieren schlimme Dinge. Also es war nie der Druck hoch genug und das PHP-Ökosystem war immer deutlich weniger kommerziell als andere Ökosysteme.
Mhm.
Wir haben jetzt 2025. Ich war das erste Mal auf einer PHP-Konferenz vor ziemlich genau 25 Jahren. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ich war auf 250, 300 PHP-Konferenzen rund um den Globus. Ich habe auf einer PHP-Konferenz nie irgendwie Aussteller Stände auf Konferenzen irgendwie negativ erfahren. Ich war ein paar Mal auf anderen Konferenzen und das war eine ganz andere Erfahrung. Also, da kannst du ja keine 2 Meter gehen, ohne dass dir jemand irgendwas verkaufen will und du musst aber hier und du musst aber da und jetzt hier Geld und umsonst gibt es nicht und das gab's nie. Hätte es vielleicht zu einem gewissen Grad geben müssen. Die Mentalität ist anders gewesen. Keine Ahnung. Aber jetzt war halt dann 2021 die Zeit reif. Wir wollten das, wir brauchten das und wir haben das gemacht. Und wir haben uns dann Zeit gelassen bis April 22, bis wir die ersten 6 Entwicklerinnen und Entwickler eingestellt haben. Warum haben wir uns so lange Zeit, ne? Böse Zungen könnten ja jetzt sagen, boah, November 21 bis April 22, die haben erstmal viel Geld eingesammelt. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld das war. Das waren 500.000, 600.000 $. Was machen die mit dem Geld? Die müssen das Geld doch ausgeben. Ja, aber wir wollten Planungssicherheit haben. Wir wollten jetzt nicht direkt am ersten Tag Leute einstellen. Und falls das nicht funktioniert, nach 2 Monaten sagen, ja, tut uns leid, wir müssen dich leider entlassen. Wir haben kein Geld mehr. Ja, wir sind da ein bisschen konservativ und wollen einen Horizont haben von mindestens 12 Monaten, dass wir den Leuten, die wir gerade haben, sagen können, also die nächsten 12 Monate sind auf jeden Fall sicher.
Ja.
Wir haben uns für eine Foundation as a Platform Lösung entschieden. Also wir haben keine eigene juristische Entität gegründet, sondern benutzen dafür Open Collective. Das ist eine Plattform, wo man sagen kann, hier, ich brauche hier das Rahmenwerk mit allem drum und dran für eine Stiftung, für ein Open-Source-Projekt. Und einer der ausschlaggebenden Gründe für diese Plattform war die 100%ige Transparenz. Also jeder und jede kann, ohne sich da einen Account zu klicken, auf diese Webseite gehen und kann sich die komplette finanzielle Transaktionshistorie der PHP Foundation anklicken. Wer hat wann wie viel Geld reingetan und wer hat wann wie viel Geld für was von der Foundation bekommen. Das kann da jeder einsehen. Es war uns wichtig, damit nicht irgendwie, ja, die sammeln da so viel Geld ein und wer weiß schon, was die damit machen. Und im April 22 haben wir dann den Derek Rettans als Entwickler angefangen zu bezahlen, den Arnaud Leblanc, die Gina Peter Banyard, den Jakob Zelenka, den Mate Kostic und den Ilya Tovillo. Das sind alles Menschen gewesen, die teilweise schon seit Jahrzehnten, teilweise erst seit wenigen Jahren zu PHP beigetragen haben. Vermutlich der bekannteste Name von diesen ersten sechs ist Derek Rettans, der ja auch schon seit über 20 Jahren an Xdebug, dem Standard-Debugger in der PHP-Welt, arbeitet, womit man dann auch Profiling und Tracing und Code-Coverage machen kann. Und der aber auch immer die ganze Zeit auch an PHP mitgearbeitet hat. Also beispielsweise maßgeblich die Date-Time-Extension gebaut hat und andere Geschichten. Und letztes Jahr im Januar haben wir vier weitere eingestellt. Den David Kalia, den James Tittkamp, die Saki Takamachi, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und den Shiva Mathur, die ja auch an PHP selbst arbeiten in den meisten Fällen, mit zwei Ausnahmen. James hat von deutschen Steuerzahler finanziert, auf Details kann ich gleich noch kommen, einen neuen Installer für PHP Extensions geschrieben, der jetzt auch mit dem Packagist-Ökosystem von Composer integriert ist. Bei PHP ist es ja so, dass es sehr viele in C geschriebene Erweiterungen für die Language Runtime gibt, also beispielsweise Bindings für irgendwelche Datenbanken oder andere spezialisierte Geschichten, um IO-intensive Geschichten umzusetzen oder rechenintensive Operationen halt in einer systemnäheren Programmiersprache performanter implementieren zu können. Und es war immer ein großer Hassle, diese Extensions zu installieren. Ja, da gab es den Packel-Installer und in vielen Fällen hat das auch funktioniert. Aber in Zeiten, in denen Supply Chain Security immer wichtiger wird, erst recht, wenn es dann darum geht, da sind C-Quellen und die müssten kompiliert werden und dann habe ich da ein Binary und was macht das eigentlich und kann ich darauf trauen, dass das aus einer sicheren Quelle kommt und dass das signiert ist und so weiter. Das sind Themen, die werden immer wichtiger und das sind Themen, die auch bei ja staatlichen Akteuren immer wichtiger werden. Ne? Also Deutschland legt da mittlerweile Wert drauf und setzt und investiert da Geld in Open-Source-Infrastruktur durch mittlerweile die Sovereign Tech Agency, die gestartet ist als Sovereign Tech Fund. Und auf europäischer Ebene gibt es ähnliche Programme. Andere Länder in der EU haben ähnliche Programme. In den Niederlanden gibt es beispielsweise NLNet. Bevor es die neue Regierung gab, hat auch die US-Regierung darüber nachgedacht, massiv in Open Source und kritische Infrastrukturen da zu investieren. Was daraus wird, weiß man momentan nicht. Ja, und James hat halt einen neuen Installer geschrieben für PHP-Extensions, wo ich mir halt sicher sein kann, wo kommt der Code her, wer hat den geschrieben, wie wird das jetzt kompiliert, ist das reproduzierbar, kann ich mich darauf verlassen, dass da kein komischer Code auf meinem System übersetzt wird. Genau. Und Shivam kümmert sich um die CI-Pipelines vom PHP-Projekt auf GitHub Actions unter anderem. Weil wir ja für jeden Push PHP kompilieren für 12 unterschiedliche Plattformen, Windows, Mac, Linux, BSD-Derivate und. Auf 32-Bit leider immer noch und auf 64-Bit. Also es gibt leider noch einige 32-Bit-Plattformen, die unterstützt werden wollen. Komische, unixoide, kommerzielle Derivate. Das ist ein Riesenaufwand. Und da haben wir jetzt Gott sei Dank jemanden, der sich darum kümmert.
Ja, es hört sich auf jeden Fall gut an. Also sehr breit und professionell aufgestellt. Und
ja. PHP hat jetzt gerade den ersten Security Audit hinter sich in 30 Jahren Geschichte. finanziert, auch wieder von der Sovereign Tech Agency. Da haben letztes Jahr Security-Forscher 2 Monate Vollzeit sich den PHP-Quelltext angeschaut und nach Sicherheitslücken oder nach Problemen gesucht, Programmierfehlern gesucht, die zu Sicherheitslücken führen können. Haben Gott sei Dank auch einiges gefunden. Das klingt jetzt komisch, aber ich hätte mich sehr gewundert, wenn man da so viel Geld für ausgibt und so lange in den Code schaut. Hätte ich mich gewundert, hätte ich dem Report, dem Audit misstraut, wenn da nichts gefunden worden wäre. Den Report haben wir jetzt gerade letzte Woche veröffentlicht, weil erst jetzt dann alles dann auch behoben worden ist, was gefunden wurde. Also alle in den letzten Monaten gab es natürlich schon ganz viele ganz normale Releases mit Security Fixes dann auch. Aber jetzt ist dann halt in den Kontext gerückt, wann, okay, das kommt, diese ganzen Lücken, die da, oder die ganzen Bugs, die da gefixt worden sind, die sind eben diesem Security Audit zuzuschreiben und der ist natürlich auch öffentlich und für jeden einsehbar. Mhm. Ja, danke, deutscher Steuerzahler, danke, Bundesministerium für Wirtschaft. Die haben das finanziert.
Auch schön, da mal die positiven Dinge herauszuheben, was man ja in den letzten Jahren häufiger in der Politik doch mal vergessen hat. Vielleicht können wir aber mal, wenn wir das Thema Security und die Features, die da eingeflossen sind, auch mal auf den Teil schwenken, was ist eigentlich in den letzten 5 Jahren so an Features gekommen in der Sprache, um dann überzuleiten, wo geht's eigentlich hin?
Ja.
Du hast ja schon angerissen, wir waren damals bei dem, also so sozusagen 8.0 war noch nicht ganz released. Wir haben damals drüber gesprochen, hier, das steht an in 8.0. Was waren das nochmal für Features?
In 8.0 kam...
Und den folgenden Versionen
natürlich. Ja, ich versuch's chronologisch zu machen. In 8.0, das für mich wichtigste Feature vermutlich, was da drin war, waren die Attribute. Also ein strukturierter Weg, Metadaten an Code-Einheiten wie Klassen, Methoden, Funktionen dran zu schreiben. Also etwas, das es in der Java-Welt beispielsweise oder in der .NET-Welt beispielsweise schon sehr lange gibt, aber auch von der Evolution her da ähnlich angefangen hat, ursprünglich mit spezieller Formatierung in Kommentaren am Code, wo man dann extra Tooling außerhalb der Sprache gebaut hat, der das dann analysiert hat und irgendwie an die richtigen Stellen die Daten dann injiziert hat, dass man da drauf zugreifen konnte. Das haben wir auch sehr lange in PHP so gemacht, mit sogenannten Docblocks. Das ist natürlich sehr fehleranfällig, weil es ist ein dummer String letztendlich in einem Kommentar. Und wenn ich da ein Typo habe und der nicht richtig erkannt wird, dann weiß ich halt nicht, kann ich mich da jetzt drauf verlassen, dass da Dinge richtig funktionieren oder nicht. Frameworks wie Symfony haben beispielsweise früh angefangen, über solche Annotationen in Code-Kommentaren Access Control zu machen. Man hat dann beispielsweise eine Annotation hingetragen, hier diese Route, dieser Controller, da muss der User aber eingeloggt sein und folgende Rechte haben. Und wenn ich dann aber einen Tippfehler habe in diesem Code-Kommentar, der ja nur ein Kommentar ist, dann kann halt jeder auf diese Route zugreifen, auch wenn ich nicht eingeloggt bin und nicht für irgendwas bezahlt habe. Also es ist schon sehr komisch. Deswegen bin ich da persönlich jetzt sehr froh, dass wir Attribute haben seit 8.0, wo das halt echte Syntax ist, wo der Compiler überprüft, dass das richtig ist, dass es dieses Attribut auch gibt, dass ich das Attribut richtig verwende im Sinne von, wenn das Attribut Argumente hat, dass die Argumente zu den Typdeklarationen für die Parameter passen, aber auch im Sinne von, dieses Attribut darf nur an Klassen dran und es darf nicht wiederholt werden. Ich darf das nicht mehrmals da stehen haben. Das kann man alles konfigurieren, wenn man das Attribut deklariert. Und das senkt zum einen die Fehlerwahrscheinlichkeit, wenn man mit Metadaten im Code arbeitet. PHP Unit hatte ein paar Dutzend Annotationen, die es unterstützt hat. Beispielsweise konnte ich dann an meine Tests Dinge dran schreiben, hier dieser Test hat eine Abhängigkeit auf diesen anderen Test oder dieser Test braucht irgendwelche Daten und die kommen da und daher. Das ist mit Attributen viel, viel robuster, viel leichter zu lesen und auch viel einfacher damit zu arbeiten, weil es halt nativ in der Sprache ist und sich nicht jeder und jede seinen eigenen Docblock-Parser bauen muss in PHP. Ist halt fehleranfällig.
Für unsere HörerInnen wollte ich noch ergänzen, dass das im Prinzip das, was also in PHP ist, was Decorator in JavaScript sind. Ne? Kann man sagen, oder?
Das darfst du mich nicht fragen. Ich habe keine Ahnung von JavaScript.
Okay, genau.
Es tut mir leid.
Genau, ich glaube,
ich habe jetzt neulich angefangen, ein bisschen TypeScript zu schreiben, weil ich angefangen habe, Playwright zu verwenden. Mhm. Aber so richtig verstehen, was ich da tue, weiß ich noch nicht.
Okay, da haben wir übrigens eine ganz tolle Folge auch zu.
Ja, weiß ich.
Stefan Judis, ja.
Genau, die muss ich mir noch anhören.
Genau, aber folgt dem Stefan Judis am besten auf LinkedIn. Der hat da immer schöne quasi kleine Tutorials.
Ja, danke für den Tipp. Was das Typsystem angeht, also einen Schritt zurück, vieles von dem, was in den letzten Jahren passiert ist, hat mit Typsicherheit zu tun. Da ist PHP viel besser geworden. Und das ist in sehr vielen Fällen inspiriert durch Entwicklungen, die sich in statischen Code-Analyse-Tools im PHP-Ökosystem ergeben haben. Also das ist mittlerweile Standard. Und ich meine, dass ich das vor 5 Jahren im Podcast schon mal angerissen habe, weil sich das damals abgezeichnet hat. Falls ich das getan habe.
Du hast, glaube ich, alles
Sebastian,
so vorhergesagt. Vor 5 Jahren,
du hattest recht, genau. Es ist genau so gekommen, wie sich das damals abgezeichnet hat.
Ja, so war's.
Wir haben Werkzeuge wie PHP Stan, wo halt neue Syntax ausprobiert wird, wo man leichtgewichtig implementieren kann, weil es eben PHP-Code ist und nicht C-Code. Hier, da könnte man den Typ spezifischer machen. Und wenn sich das bewährt hat, dann hat das in den letzten Jahren immer mal wieder den Weg in die echte Syntax in der echten Sprache gefunden. Das sind dann so Dinge wie Union Types. Das sind Dinge wie Intersection Types. Das sind Dinge wie Disjunctive Normal Form Types, von der ich wirklich hoffe, dass niemand die wirklich braucht. Ich habe sie bis jetzt nicht gebraucht. Ich musste mich nur darum kümmern, dass das PHP Unit sie unterstützt beim Stubbing und Mocking. Das war ein Albtraum, aber es ist jetzt da und es funktioniert. In den meisten Fällen, in den wenigen Fällen, wo es nicht funktioniert, gibt es hoffentlich eine verständliche Fehlermeldung. Das ist die Kombination aus Union Types und Intersection Types. Also Union Type ist halt, dass ich sagen kann, mit dem Pipe Operator, ich hätte hier gerne einen Wert vom Typ A oder B. Das ist ein Union Type. Ein Intersection Type ist, ich hätte hier gerne einen Wert vom Typ A und B. Das ist dann A, ampersand B. Und die Disjunctive Normal Form Types sind dann Kombinationen daraus mit Klammern. Das heißt, dann kann ich sowas sagen, wie ich hätte hier gerne entweder einen Wert vom Typ A und B oder vom Typ C oder was ganz anderes.
Mhm. Genau, das ist jetzt ja quasi alles Typannotationen, ne?
Ja.
Genau. Ich finde das insofern ganz lustig, weil unsere Mithosts Peter und Stefan, die treffen sich alle 3 Monate, um eine Folge über das aktuelle TypeScript-Release aufzunehmen, was meistens eigentlich nur so ein Feigenblatt-Grund ist, irgendwie um über die Welt des Programmierens zu erzählen. Aber da geht's dann natürlich auch immer um Neuerungen in TypeScript und das sind dann auch wirklich so ganz wilde Special Interest, Edge-Casige Typ-Geschichten, über die dann, also das ist im Grunde ausentwickelt und für mein Gefühl, aber es gibt halt dann immer noch so diese paar unbeleuchtete Ecken, da muss jetzt auch noch eine Lösung für gefunden werden und das ist dann manchmal wirklich wow. Genau, und
das klingt jetzt auch so. Der Informatiker in mir, der freut sich, weil es halt blinde Flecken im Typsystem schließt und auch solche edge-casigen Dinge möglich macht für den Fall, dass man sie irgendwann mal braucht. Der Open-Source-PHP-Unit-Entwickler in mir, der schneidet sich sehr oft an diesen edge-casigen Edge-Case-Dingen, weil bei mir kommen diese Dinge grundsätzlich als erstes vorbei. Also, weil die Erwartungshaltung ja ist, wenn im November das neue PHP-Release kommt mit irgendeiner neuen Syntax, im Typsystem beispielsweise, dann wird erwartet, dass ab Tag 1 PHP-Unit das unterstützt. Also, dass wenn ich ein Interface habe und das benutzt so neue Typdeklarationen für Methoden, dann ist die Erwartung, ja, das kann ich direkt mit PHP-Unit benutzen, kann dann Stub für erzeugen, kann dann Mock-Object für erzeugen und so weiter. Ich bemühe mich auch, das zu tun. Das bedeutet, dass ich immer schon ein Jahr im Voraus quasi mit der neuen PHP-Version, also mit der PHP-Version, die ein Jahr später erscheinen wird, auch in meiner CI-Pipeline teste und mich ganz früh damit auseinander. Wir hatten jetzt das gerade jetzt vor ein paar Wochen, dass von jetzt auf gleich PHP-Unit in der CI-Pipeline im Nightly Build nicht mehr funktioniert hat mit dem neuesten Commit von dem, was Ende diesen Jahres PHP 8.5 werden wird. Und dann hatte ich einen Tag lang Spaß und andere Menschen im Ökosystem hatten auch Spaß, weil wir erstmal rausfinden mussten, ist das jetzt eine gewollte Änderung gewesen oder nicht? Und wenn sie gewollt war, haben die Menschen, die sie gewollt haben, in letzter Konsequenz zu Ende gedacht, was das für Auswirkungen haben könnte. Und nach einem Tag diskutieren mit zwei PHP-Kernentwicklern, den Maintainern von Composer, Menschen, die an Symfony arbeiten und mir ist dann eine Änderung in PHP zurückgerollt worden, weil das war dann nicht beabsichtigt gewesen. Ja, aber das sind halt so die Dinge, um die man sich dann kümmern und nicht falsch verstehen. Ich beschwere mich da nicht. Es macht mir ja Spaß, sonst würde ich das nicht tun. Aber es ist halt nicht immer nur Einhörner und Regenbögen und sonstige Dinge. Genau. Unter der Haube in 8.0 hatte sich damals viel getan mit dem Just-in-Time-Compiler in seiner ersten Generation, der sich zumindest nach dem, was ich sehe in der PHP-Welt, auch nach 5 Jahren immer noch nicht so richtig durchgesetzt hat. Also wir haben jetzt seit letztem Jahr einen neuen Just-in-Time-Compiler. Den habe ich auch noch nicht in Produktion irgendwo gesehen.
Woran liegt das, dass die sich nicht durchsetzen? Also ist das, also ich, meine Auffassung war eigentlich, dass wenn du PHP 8 benutzt, dass du dann sozusagen zwangsbeglückt wirst mit dem Just-in-Time-Compiler.
Nein, du wirst nicht zwangsbeglückt. Es ist Opt-in. Du musst das konfigurieren, dass du das haben möchtest. Mhm. Und das ist ja ein mehrstufiger Opt-in. Also du musst ja erstmal überhaupt sagen, ich hätte gerne Opcache. Opcache ist der Bytecode-Cache von PHP. Also normalerweise.
Den gab es ja schon vorher, ne?
Den gab es schon vorher, genau. Der geht halt hin und sorgt dafür, dass bei jedem Request derselbe Quellcode nicht immer und immer und immer wieder teuer kompiliert werden muss, sondern der wird einmal kompiliert. Dann nimmt man das Resultat von dem Kompilieren, den Bytecode, und legt den ins Shared Memory. Und dann kann man sich das teure Kompilieren bei jedem Request sparen. Das bringt massiv Performance und das will jeder und jede in seiner Produktivumgebung haben. Punkt. Also da führt nichts dran vorbei. Wenn ich dann den Opcache habe, dann lohnt es sich, den Bytecode zu optimieren. Also solange ich keinen Bytecode-Cache habe, lohnt es sich nicht, den Bytecode zu optimieren, weil das Optimieren von Bytecode ist teuer. Genau, das heißt, ich würde dann noch mehr Zeit bei jedem Request darauf werfen, den Bytecode zu erzeugen, nur um ihn dann direkt wegzuwerfen und dann wieder neu zu übersetzen beim nächsten Request. Also erst wenn ich einen Bytecode-Cache habe, kann ich den optimieren. Der Optimizer ist mittlerweile auch stabil und leistet hervorragende Arbeit. Also das ist auch super. Dann gibt es seit 8.0 die zusätzliche Stufe, dass dieser Bytecode sukzessive just in time, wenn er ausgeführt wird, in nativen Maschinencode überführt wird. Und da haben sich viele in den ersten 8.0-Versionen dran verbrannt, weil natürlich es ist neue Technologie und du kannst neue Technologie testen, wie du willst, mit der Testsuite von PHP selbst, mit den Tests von Symfony und anderen Open-Source-Projekten, was wir ja auch in unserer CI-Pipeline tun von PHP. Aber das sind trotzdem, also gerade bei sowas Kompliziertem wie einem Just-in-Time-Compiler, wo du ja letztendlich Code oder Binaries erzeugst, die sich im Speicher selbst modifizieren und das mögen CPUs nicht, das mögen Betriebssysteme nicht. Da musst du ganz viel Dinge beachten, da kann man Fehler machen ohne Ende. Das ist völlig erwartet, dass das nicht überall direkt für auf allen Plattformen, in allen Szenarien, mit allen Software-Dingen, die es da ewig schon draußen gibt, in PHP funktioniert. Und die erste Erfahrung von vielen war halt, okay, wir schalten das jetzt mal an. Ah, meine Anwendung crasht. Ja, super. Nee, dann schalte ich das aus. Und haben es dann nie wieder versucht einzuschalten. Das ist das eine. Und das andere ist, und ich glaube, das habe ich vor 5 Jahren schon erwähnt, mindestens am Rande im Podcast, ist im klassischen Web-Request ist das Potenzial, was dir der Just-in-Time-Compiler bringt, nicht so groß.
Wahrscheinlich, weil die Laufzeit oder die Menge Berechnungen das einfach nicht hergibt.
Es macht halt hauptsächlich Berechnungen schneller. Und ne, lustig könnte man sagen, du wartest dann schneller auf die Datenbank oder auf anderen I.O. Ne? Also PHP ist schneller und braucht auch weniger Strom, während es seine Dinge tut, weil weniger CPU-Instruktionen letztendlich ausgeführt werden. Und das ist gut. Aber wenn du dann das Risiko hast, du hast dich einmal daran verbrannt, da hat es nicht stabil funktioniert, ich schalte das jetzt nicht nochmal in Produktion ein. Also das sind so die zwei Dinge, die ich da so hauptsächlich mitbekommen habe. Wo es tatsächlich was bringt und wo es gut funktioniert, ist in Kommandozeilentools. Ja, wir haben ja sehr viele Werkzeuge für PHP-EntwicklerInnen, die in PHP geschrieben sind, sowas wie ein PHP Stan, sowas wie ein Psalm, sowas wie ein PHP Code Sniffer oder PHP CS Fixer. Das sind dann genau die teuren Operationen, die gerade durch schon Just-in-Time-Compiler schneller werden.
Beziehungsweise die sind einfach nicht abhängig von oder die müssen nicht warten auf andere Dinge, die ausbremsen, wie eben die genannte Datenbank oder
Und da kann man halt wirklich so 30%, 40%, 50% Performance-Gewinn sehen, wenn ich jetzt hier mein PHP-Stan ausführe, wenn da der Opcache mit Just-in-Time-Compiler aktiviert ist. Also das ist gut. Ja, und ich habe ja auch mal aus Spaß einen Raytracer in PHP geschrieben. Der ist damit auch schneller.
Ja, klar. Das ist natürlich klassischer Poster-Child-Anwendung für sowas.
Genau. Match Expressions sind neu dazugekommen, ne, als Alternative zum Switch Statement. Und der Unterschied zwischen Statement und Expression ist halt wichtig. Das Ergebnis von einer Match Expression ist halt ein Wert, den ich einer Variable zugreifen kann. Das kann ich mit dem Switch Statement ja nicht machen. Und Match wird strikt interpretiert. Also wenn da Werte verglichen werden, ne, ist das ein typsicherer Vergleich und nicht so ein Permissive-Vergleich, ein Coercive-Vergleich wie beim Switch. Mhm. Dann sind Enumerations dazugekommen. Ganz klare Vereinfachung. Ich habe in der Vergangenheit ganz viele kleine Wertobjekte geschrieben, nur um zu unterscheiden, ist das jetzt, keine Ahnung, was Blaues oder was Rotes. Ja, jetzt mache ich halt einen Enum-Color. Es gibt Blue, es gibt Red, fertig. Super Erleichterung. Eine Idee aus, genau so eine Idee, wie ich es vorhin meinte, die angefangen hat in den Type-Checkern wie Psalm und PHP Stan, ist Read-Only. Dass ich sagen kann, hier diese Eigenschaften meiner Klasse, die sind Read-Only, die dürfen nur einmal gesetzt werden und danach dürfen sie nicht geändert werden. In PHP 8.1 wird das Read-Only-Keyword eingeführt und seitdem kann ich halt wirklich auch auf Code-Ebene in echter PHP-Syntax sichtbar machen, hey, das hier ist immutable. Ja, kann ich schöne Immutable-Value-Objects implementieren und habe die Garantie nicht nur vom Type-Checker, sondern auch von der Laufzeitumgebung in der Sprache selbst, wenn du einmal so ein Objekt erzeugt hast, das ändert seinen Zustand nicht mehr. Mhm. Ja, und so Kleinigkeiten, ne? Also wo man gar nicht dran denkt, dass das vielleicht was Großes ist, ne? Wir können jetzt, oder PHP kann jetzt new in Initializers, das heißt, du kannst jetzt eine Methodensignatur haben und sagen, ich hätte hier gerne ein Objekt vom Typ A und das ist aber optional, dass du das angibst und der Default-Wert ist halt ein neues Objekt von A. Dann kannst du halt hinschreiben, A, $A gleich new A, und dann auch noch Parameter übergeben. Andere Programmiersprachen hatten das schon, jetzt haben wir das auch. In 8.1 ist ein Feature dazugekommen, wo ich sagen muss, Jedes Mal, wenn ich versuche, das zu verstehen, explodiert mir der Kopf.
Okay, ich bin gespannt.
Ich kenne die Theorie dahinter und wenn ich eine Stunde draufschaue und mich wieder einlese, dann weiß ich auch, wie es funktioniert. Aber zwischenzeitlich explodiert mir jedes Mal der Kopf. Das ist aber auch ein Feature, was nicht für den normalen PHP-Entwickler, die normale PHP-Entwicklerin gedacht ist, sondern hat eine ganz kleine Zielgruppe, nämlich eine Zielgruppe von EntwicklerInnen, die Frameworks bauen wie React PHP. Und das Feature, von dem ich spreche, sind Fibers. Das ist ein Low-Level Language Primitive for Lightweight Cooperative Concurrency. So stand es, glaube ich, irgendwann mal im RFC.
Mhm. Ja, aber da geht es um asynchrone Programmierung, oder?
Genau. Ja. Das ist der Grundbaustein, den die Sprache zur Verfügung stellen muss, damit du asynchrone Geschichten machen kannst.
Genau,
das, und das ist ja so ein bisschen nicht dafür gedacht, dass du das direkt selber verwendest. Das kannst du natürlich tun, aber dann darfst du deine eigene Event Loop bauen, darfst dir deinen eigenen Scheduler bauen und. Das will ja niemand. Und dann gibt es halt so Frameworks wie React PHP und andere, die auf diesem Language Primitive aufbauend ihr Ding tun und dann kannst du halt ein Framework verwenden, wo du halt mit viel schönerer API, die dann auch Menschen tatsächlich verstehen können, ohne dass einem der Kopf explodiert, verwenden können, um asynchrone Programmierung zu machen. Genau.
Ich nutze das, um darauf hinzuweisen, dass wir Christian Lück auch schon mal im Podcast hatten, aber noch viel, viel länger her als das letzte Mal, wo du da warst, nämlich im Juni 2018.
Oh Gott, das ist schon lange, ja. Ja, es sind noch ein paar neue Typen dazugekommen. Sowas wie Null, False und True kann jetzt als Standalone-Type verwendet werden. Mhm. Klingt auf den ersten Blick komisch. Aber wenn man sich vorstellt, dass man beispielsweise ein Interface hat, wo eine Methode deklariert ist, die als Rückgabetyp im Interface Bool hat, dann kann es den Fall geben, dass ich eine Klasse implementiere, die dieses Interface implementiert. Und da habe ich eine Implementierung, wo immer nur true zurückkommt. Dann kann ich das auch in Syntax hinschreiben. Hey, hier kommt immer nur true zurück. Und dann habe ich da irgendwo mein Return True Statement drin. Und das hilft einem dann auch, Fehler zu vermeiden. Den besonderen Typ Never haben wir mittlerweile. Den kann ich nur als Rückgabetyp deklarieren für eine Funktion oder Methode, um klarzumachen, wenn du das aufrufst,
kommt nie was zurück.
Es kommt nie was zurück. Vor allem kommt der Kontrollfluss nicht dahin zurück, wo du das aufgerufen hast. Mhm. Das ist entweder eine Endlosschleife oder es wird immer eine Exception geworfen oder du hast ein Exit-Statement da drin. Das sind die drei Dinge, die da passieren können. Mhm.
Das heißt also, im Grunde kann man sagen, also mit der Neuerung, dass PHP eben Typen kennt, hat sich auch sozusagen eine neue Welt geöffnet und in PHP wird eben wie in TypeScript und wie möglicherweise auch in anderen Sprachen werden einfach fleißig neue Typkonstellationen und Typen aus dem Boden gestampft.
Ja, die kurze Antwort darauf ist ja.
Ja.
Es ist nach wie vor so, dass man nichts von dem, über das wir hier gerade gesprochen haben, tun muss.
Genau,
ich arbeite momentan beispielsweise mit einem Team, die eine PHP-Codebasis haben, die 28 Jahre alt ist.
Und die haben etwa keine Typen.
Die haben ganz früh angefangen, haben an dieser Software auch sukzessive weitergearbeitet. Die läuft ohne Probleme auf einer aktuellen 8er-Version. Da sind, also ein Code, der in den letzten 5 Jahren geschrieben ist, der benutzt Typdeklaration, aber da ist noch ganz viel Code, wo nichts an Typinformationen im Code steht. Und der wird natürlich genauso ausgeführt, wie er immer schon ausgeführt worden ist. Na, du musst das nicht. Aber meine Erfahrung ist, wenn du da einmal mit anfängst und merkst, wie dir das hilft, dann willst du damit nicht mehr aufhören.
Mhm. Weil es hilft. Das ist ja im JavaScript-Kontext das Gleiche, ne? Die Leute, die once you go TypeScript, you never come back, so ungefähr.
Ja.
Das ist halt einfach so ein Ding. Manche Leute fangen dann gar nicht erst an mit TypeScript. Habe ich mal gehört, soll es geben.
Es ist eines der ewigen Themen in der Informatik und im Programmiersprachendesign. Und das ist ein Thema, auf dem wird rumgedracht seit 60 Jahren. Da wird wild diskutiert. Ich habe, als ich noch an der Uni war, habe ich Paper gelesen, wo tatsächlich so Aussagen drin standen von jemandem, der keine Typdeklaration in seinen Code schreiben wollte. Der hat über die Menschen, die das tun wollten, geschrieben, indem er sie als Typing Terrorists bezeichnet hat. Ja, das ist Eingriff in meine Freiheit als Programmierer. Ich will das da nicht hinschreiben müssen. Ja, und je nachdem, in welcher Programmiersprache du dann unterwegs bist, muss man dann auch fairerweise sagen, dass es Sprachen gibt, wo du das nicht hinschreiben musst, du aber trotzdem vollständige Typsicherheit hast, weil wenn der Compiler nicht zur Compile-Zeit zweifelsfrei auflösen kann, welcher Typ in welcher Variable wo durch die Gegend gereicht wird, auch ohne Typdeklaration explizit hinzuschreiben, dann kriegst du halt kein Binary und kannst das nicht ausführen. Ja, okay, in so einer Situation sage ich auch, okay, da brauche ich keine Typdeklaration. Dann macht die Sprache das halt anders. Ist aber ein Konzept, was sich in der breiten Masse nie durchgesetzt hat. Es ist halt entweder gar nicht oder ich muss es überall hinschreiben und dann die letzten 10, 15 Jahre halt so, dass dazwischen, ja, du kannst immer mehr, aber du musst nicht.
Mhm. Du hast eben Fibers angesprochen und schon gesagt, okay, manchmal musst du deinen Herz oder deinen Kopf so dir wirklich Gedanken machen sozusagen, um herauszufinden, wie funktioniert denn das eigentlich, weil es halt kein Alltagsfeature ist.
Ja.
Glaubst du, es gibt noch ein anderes Feature, was eventuell ja nicht so viel Verwendung findet, wie ihr das vielleicht ursprünglich mal beim RFC-Schreiben gedacht hattet?
Fällt mir gerade nichts ein.
Also praktisch alles Sasse oder die allermeisten Feature, abgesehen jetzt vom Fiber, das halt eine spezielle Verwendung hat, finden das, dann auch sehr viel Anwendung
in der Realität. Das war damals im RFC-Prozess auch ein großer Diskussionspunkt, weil es explizit war im RFC, das hier ist ein Feature, das bauen wir für eine ganz kleine Zielgruppe. Das bauen wir für die, die Frameworks bauen, die das verwenden und für die Allgemeinheit verdaubar, benutzbar, verwendbar machen. Und da gab es welche, die gesagt haben, sorry, wenn ein Feature vorgeschlagen wird und wir von vornherein sagen, das kann nicht jeder oder das soll nicht jede verwenden, dann hat das in der Sprache nichts verloren. Das war ein starkes Hin und Her. Und letztendlich hat sich das aber in der Abstimmung durchgesetzt, dass es reingekommen ist. Also ich würde nie auf die Idee kommen, das direkt zu verwenden.
Und es gibt aber ja auch Anwendungsfelder, du hast es ja genannt, React PHP beispielsweise.
Async PHP, wie diese ganzen Frameworks alle heißen, ja.
Jetzt mal die Frage in die Zukunft gerichtet eventuell. Mhm. Wo geht die Reise hin? Gibt es weitere Fiber-Features am Horizont oder sind RFCs, sage ich mal, nicht mehr so diskussionswürdig?
Naja, wir reden jetzt hier heute Abend zu einem Zeitpunkt, wo es jedes Jahr nicht schwierig ist, aber komisch ist im weitesten Sinne, über neue Features zu reden, weil das letzte Feature-Release von PHP ist jetzt ein paar Monate her. Ende letzten Jahres ist PHP 8.4 erschienen, auch wieder mit neuen Features. Und es gibt noch sehr wenig, von dem ich jetzt sagen könnte, das wird definitiv in PHP 8.5 Ende diesen Jahres sein. Das ist
kurze Verständnisfrage noch dazwischen. Also habt ihr jetzt auch so ein Modell, dass ihr quasi einmal pro Jahr released, also dass ihr nicht irgendwie sagt, wir releasen, wenn wir einen Milestone erreichen, sondern wir haben quasi einfach feste Abstände und es kommt rein, was reinkommt?
Das? Genau so ist es, wie du gerade gesagt hast, aber das ist keine neue Entwicklung. Das ist seit PHP 5, 4 oder 5 so, also schon sehr lange.
Okay. Mhm.
Seitdem ist es so, dass es jedes Jahr, jetzt frag mich bitte nicht warum, aber jedes Jahr rund um Thanksgiving, also entweder eine Woche vorher oder eine Woche nach Thanksgiving, nie in der Thanksgiving-Woche aus Gründen, das neue Minor Release gibt. Also das war letztes Jahr PHP 8.4, dieses Jahr wird es PHP 8.5 sein. Ob es nächstes Jahr PHP 8.6 oder 9.0 sein wird, das ist noch zu früh, um das zu sagen.
Wann wird ein Major Release released? Also woran entscheidet sich das?
Ja, streu Salz in die Wunde, dass es so Dinge gibt, wo wir nicht genau wissen, wie das funktioniert. Nein, also da gibt es keine feste Regel für. Das war damals bei PHP 7.0 so. Wir haben einen neuen Compiler, also eine neue Komponente, die aus PHP-Quelltext PHP-Bytecode erzeugen kann. Und wir haben eine neue Komponente, die PHP-Bytecode 2 bis 3 Mal schneller als vorher bei halbem Speicherverbrauch ausführen kann. Das war was, da war eigentlich jedem und jeder klar, hey, das sind so signifikante Verbesserungen und damit ich davon profitieren kann, muss ich auch meinen Code anpassen, weil einige esoterische Konstrukte nicht mehr funktionieren. Ja, die nächste Version ist 7.0.
Ja.
Bei 8.0 war das, ja, wir haben jetzt einen Just-in-Time-Compiler, das ist eine signifikante Verbesserung. Und auch über den Just-in-Time-Compiler hinaus ist 8.0 unter der Haube auch nochmal besser gewesen. Das war auch eigentlich direkt klar, okay, wir haben jetzt diese Änderungen, die sind stabil oder wir sind sehr zuversichtlich, dass sie in den nächsten 6 bis 9 Monaten stabil werden. Das wird 8.0 werden. Das haben wir bis jetzt noch nicht.
Also da ist sozusagen nichts am Horizont, was also ähnliche Größe hat, was dann ein Major Release rechtfertigen würde.
Das ist schon, da ist, also ich weiß, dass was am Horizont ist. Jetzt habe ich das doofe Problem, dass ich etwas weiß. Darfst. Ja, und ich nicht weiß, ob ich das sagen darf, weil ich in letzter Zeit ziemlich oft krank und im Krankenhaus und so weiter war und einige Meetings von der Foundation verpasst habe. Deswegen weiß ich nicht, inwieweit das öffentlich ist. Ich glaube, ich bin mir fast sicher, dass es mittlerweile öffentlich ist, aber nee.
Wir ermuntern einfach zum Googlen, die Hörerschaft zum Googlen, wer das herausfinden möchte. Ja,
aber es passieren beispielsweise gerade spannende Dinge rund um PHP. Also
ich glaube, das Feature war doch, dass PHP Grafikkarten beschleunigt sein wird, oder? In Version 9, meine ich.
Es gibt schon seit Jahren eine OpenGL-Extension für PHP.
Okay.
Wo du aus PHP heraus über die OpenGL-API mit deiner GPU sprechen kannst.
Nicht schlecht.
Also das gibt es schon. Nee, aber es gibt beispielsweise sowas wie FrankenPHP, was abgesehen vom Namen, den ich, naja, der ist geekig, aber...
Das ist auch eine PHP-Runtime, ne?
Das ist keine eigenständige PHP-Runtime. Das ist etwas, das ist in Go geschrieben und bettet die PHP-Runtime ein. Also die haben nicht ihre eigene PHP-Runtime geschrieben.
Okay.
Aber das ist ein neuer Weg, PHP-Anwendungen zu betreiben.
Okay. Sag ganz kurz in einem Satz, wann würde man sowas machen wollen?
Wenn du beispielsweise langlaufende Prozesse in PHP haben willst, die irgendwelche Requests bearbeiten, oder wenn du beispielsweise aus Gründen der Performance von der grundlegenden Shared Nothing Architektur von PHP dann doch vielleicht zu Teilen weggehen willst. Also PHP war ja immer so, dass ein neuer PHP-Prozess pro Request verwendet wird, damit die Requests sich nicht in die Quere kommen können, damit man das auch schön skalieren kann. Jetzt ist ein...
Also Serverless quasi.
Ja, Serverless, bevor es den Begriff Serverless gab.
Genau, ja.
Ja. So hat PHP schon immer funktioniert. Genau. Das war am Anfang total kein Problem, weil kaum Bootstrap-Code passiert ist in so einem PHP-Prozess. Jetzt haben wir mittlerweile Frameworks, die natürlich auf der einen Seite Entwicklerinnen und Entwickler sehr produktiv machen. Dass es total einfach und produktiv und effizient geworden ist, effektiv geworden ist, Anwendungen zu schreiben. Aber wie das bei so Frameworks halt manchmal so ist, da ist sehr viel Code vom Framework, der ausgeführt werden muss zu Beginn des Requests, bevor der eigentliche Request abgearbeitet werden kann. Und etwas, was FrankenPHP machen kann, ist, dass es einen PHP-Prozess schon startet und vorhält, quasi passiert, nachdem das Framework sich gebootstrapped hat und direkt loslaufen kann, wenn der Request kommt.
Okay, also quasi das einfriert und deswegen genau. Auch FrankenPHP wahrscheinlich, weil das so ein halb lebendiger oder halb durchgelaufener.
Ich habe keine Ahnung.
Ja, okay.
Genau, und das sind spannende Ideen und wir diskutieren gerade, welche von diesen Ideen könnte man in PHP übernehmen. Mhm.
Ja.
Und das wäre das Einzige, was ich aktuell am Horizont sehe, wo ich mir vorstellen könnte, das ist etwas, also wenn wir sowas im Standard PHP unterstützen, das würde eine neuen Versionsnummer rechtfertigen.
Ja.
Und eine neue Major-Version ist natürlich dann auch immer die Möglichkeit, endlich aufzuräumen. Also es haben sich jetzt auch in den letzten 5 Jahren, seitdem es 8 gibt, etliche Deprecations angesammelt, wo wir halt schon den Leuten kommunizieren, hey, das Feature, das wird irgendwann sich anders verhalten oder entfernt werden. Ja, aber vor der nächsten Major-Version wird das halt nicht wegfallen.
Mhm. Okay. Dann, ich habe mal gerade geguckt, also wir reden ja über die Sprache PHP jetzt etwas über eine Stunde. Warum, was ist eigentlich an PHP so cool und warum sollte man sich damit befassen, vielleicht auch als Frontend-Entwicklerin, die ja sozusagen unsere Hörerschaft darstellt. Es ist einfach... Genau, ich habe jetzt hier recherchiert, wie viel Prozent der Webseiten werden denn eigentlich von PHP angetrieben. Und es gibt ja die Seite W3-Tags, wo man im Prinzip eine URL reingeben kann und versucht herauszufinden, wie der Tag-Stack dahinter ist. Das klappt natürlich nicht immer. Aber auf deren Daten fußend sind es jetzt aktuell im 74% aller Webseiten. Also das ist so im Laufe der letzten 10 Jahre gesunken. Es lag auch schon mal bei 80%. Genau, aber da sieht man mal, wie viel vom Internet eben von PHP angetrieben wird. Und wir hatten es ja auch von gehört. Ne? Also Facebook hat ja lange PHP genutzt und jetzt quasi deren PHP-Fork, denke ich mal, die Hack heißt er ja, glaube ich, ne? Oder? Oder Hip-Hop? Hip-Hop-VM und Hack heißt die Sprache, glaube ich. Irgendwie so.
Ja, naming things is hard.
Ja.
Auch bei Produktnamen. Es fing an mit Hip-Hop for PHP und dann war es HHVM.
Ah ja, genau.
Und HHVM hat am Anfang PHP ausgeführt, dann hat HHVM Hack und PHP ausgeführt. Mittlerweile führt HHVM nur noch Hack aus, weil Facebook keinen reinen PHP-Code mehr hat, sondern nur noch Hack. Und Hack ist oder hat angefangen als sogenanntes Language Superset von PHP. Und das ist dasselbe Konstrukt wie TypeScript ist ein Language Superset von JavaScript.
Ja. Nur, dass es eben keine Transpiler gibt.
Ja.
Von Hack zu PHP.
Hat irgendjemand mal gebaut, zumindest für die ersten Hack-Versionen. Aber dann, also meines Wissens gibt's das nicht mehr für aktuelle Hack-Versionen.
Ja.
Also je nachdem, in welche Statistik du schaust, ist das irgendwo zwischen 70% und 80% des Weblaufen auf PHP.
Ja, genau. Also ich meine, es ist ja auch bekannt.
Dann wird sehr viel WordPress dabei sein.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also WordPress, dem sagt man ja nach, dass es eben so das populärste Content-Management-System ist. Also ich habe hier 43% aller Webseiten nutzen WordPress. Wir nutzen ja auch WordPress, allerdings nur noch sozusagen als echtes Content-Management-System. Mhm. Vorne dran haben wir einen statischen Seitengenerator, der einmal morgens durchläuft und alles baut. Und kannst du vielleicht noch einmal kurz sagen, wie das kommt, dass PHP so beliebt ist, was ja auch mit den Hosting-Anbietern zu tun hat. Also man würde ja meinen, hey, es müsste doch im gleichen Maße Node-Hoster geben und Go-Hoster und was weiß ich, was halt gerade so angesagt ist. Aber das ist ja nicht so. Also das Verhältnis, also was Hoster oder wofür man Hoster findet, was die Programmiersprachen angeht, ist ja ähnlich verteilt, wie wir hier die Statistik auch der Webseiten haben.
Ja, wobei wir da natürlich auch an ganz andere Technologiethemen ranrühren, ne? Wenn wir diese Frage jetzt tiefgründig beantworten wollen würden, weil sich ja die Art und Weise, wie, egal welche Programmiersprache du verwendest, Hosting hat sich ja dramatisch verändert in den letzten 5 bis 10 Jahren.
Ja.
Als PHP angefangen hat, gab es ja quasi nur Shared Hosting. Ja, also dein Hoster hat dir einen FTP-Zugang gegeben und du hast per FTP irgendwelche Dateien, entweder HTML und oder Perl und oder PHP irgendwohin kopiert. Und dann hatte der Hoster einen Apache HTTPD-Webserver da laufen, der irgendwie automatisch aus diesem FTP-Verzeichnis das ins Web freigegeben hat. So hat man das damals gemacht. Und man hat damals noch viel schlimmere Dinge gemacht. Wenn man denn SSH-Zugang hatte, hat man auf dem Server direkt Dateien geändert oder hat das auch über FTP gemacht. Das war damals alles sehr einfach und die Hosting und gerade PHP war halt super einfach und effizient für die Hoster anzubieten. Wir haben halt eine Kiste gemacht, haben dann Apache installiert, haben PHP als Modul installiert, haben
das halt auch so
oft Isolation, mehr schlecht, ne, als recht, die unterschiedlichen Tenants voneinander getrennt. Manchmal konnte man in die Verzeichnisse von anderen Kunden auf demselben Server, ne, weil das halt nicht so richtig gemacht war. Aber gehen wir mal davon aus, es war richtig konfiguriert, dann war das halt super einfach, weil du als Hoster halt auf einer Maschine 20, 30, 40, 50 Kunden haben konntest.
Ja, ich meine, das ist ja so, wie heutzutage Cloudflare sein V8 laufen hat und da dann quasi in dem V8 ähnlich wie verschiedene Domains voneinander isoliert laufen in einem Chrome-Browser mit ihren Skripten, die in V8 interpretiert werden. So war das immer schon bei PHP,
sag ich. Genau, und dann gab's halt die heilige Dreifaltigkeit, wie das damals viele genannt haben, von Apache, MySQL und PHP, die halt alle ungefähr zur selben Zeit populär wurden. Und dann war es halt so, dass PHP sehr gut mit Apache konnte und sehr gut mit MySQL sprechen konnte, so dass diese drei Technologien gemeinsam in sehr kurzer Zeit sehr populär geworden sind. Und da das so populär geworden ist, haben sehr viele Hosting dafür gesucht und es war sehr lukrativ und sehr einfach, das aufzusetzen für die Hoster. Deswegen ist das dann auch, ne, gegenseitig hat sich das umgeschaukelt.
Ja, genau. Ja, also du hast ja gesagt, Hosting hat sich schon stark verändert, klar. Auch diese ganze Containerisierung und diese ganze
Geschichte. Genau, durch die Containerisierung, ja.
Nichtsdestotrotz
habe ich zumindest das Gefühl, ist Shared-Hosting immer noch etwas, das es gibt, dass es nicht wenig gibt.
Ja. Die Hürde ist halt sehr niedrig. Genau. Was würdest du denn sagen, wenn die HörerInnen jetzt interessiert waren und noch gar nicht mit PHP gearbeitet haben oder vielleicht irgendwie mal früher mit PHP gearbeitet haben, mit älteren Frameworks wie Cake PHP zum Beispiel oder Zend vielleicht, das ja auch noch aktuell ist, oder Symfony. Ja,
zumindest unter anderem Namen ist es noch aktuell.
Wie heißt das heutzutage?
Zend Framework heißt schon seit einigen Jahren Laminas.
Laminas. Okay.
Nie Frag gehört. Mich nur bitte nicht, was Laminas bedeutet. Namen.
Ja. Das lassen wir auch den Leuten zum Googlen. Genau, also würdest du sagen, so wäre Laminas so ein Framework, das du empfehlen würdest, oder Symfony, oder was ja so der heiße Scheiß gerade ist, ist ja Laravel. Das hat ja irgendwie so ein bisschen ein Stück weit so ein Hype inklusive Personenkult gestartet und ist so ein bisschen Rails-mäßig. Mhm. So was so aus dem Bauch raus so gefühlt, was würdest du da empfehlen?
Also zu Personenkulten möchte ich mich nicht äußern, aber da du nach Laminas fragst, also ich tue mich bei sowas immer sehr schwer, irgendwie Empfehlungen auszugeben oder Aussagen zu treffen, aber jetzt hast du so nett explizit gefragt, also von Laminas würde ich abraten. Nicht, weil ich jetzt irgendwie was Schlechtes darüber sagen könnte, also weder stecke ich in Laminas drin, noch würde ich was Schlechtes über die Menschen, die an Laminas arbeiten, sagen wollen, weil ich da auch immer noch etliche kenne, seit keine Ahnung, über 20 Jahren, sind alles nette und tolle Menschen. Warum würde ich denn trotzdem davon abraten? Weil ich es so gut wie nicht sehe. Mhm. In meiner Arbeit als Berater spielt Laminas keine Rolle, das sehe ich so gut wie nie. Ja. Das muss nichts heißen, ne? Kann ja sein, dass einfach, ne, Selection Bias, zu uns kommen keine Kunden mit Laminas, aber zu uns kommen sehr viele Kunden mit Symfony oder mit Laravel oder mit ohne Framework. Ja. Mhm.
Ja.
Also Zend Framework hatte mal eine Hochzeit, dann kam die Umstellung zu Laminas, seitdem haben wir das eigentlich kaum noch gesehen, aber Symfony ist nach wie vor sehr viel. Und Laravel, ja, das wird mehr. Ja. Ja. Und ich bin da in keinster Weise dogmatisch, ich bin da sehr pragmatisch. Nehmt das Framework, also schaut euch 2-3 unterschiedliche Dinge an. Wenn das für euch ansprechend ist, wenn ihr da damit klarkommt, dann nehmt das.
Ja.
Genau. Ich habe auch immer die lustigsten Gespräche, wenn ich in die Zusammenarbeit mit einem neuen Team als Kunde einsteige. Ah, wir benutzen das, wir schämen uns. Ich so.
Ja, warum? Das ist ja im Frontend auch so. Oder das ist glaube ich, also, immer so, oder?
Ihr müsst es ja nicht mir recht machen und ihr sollt es nicht so machen, wie ich es machen würde in allem, sondern ich bin hier, um euch zu helfen bei dem, wo ihr da gerade seid. Und ich kann euch da helfen, egal ob ihr Laravel verwendet oder Symfony oder gar kein Framework. Und ich beurteile da auch niemanden. Das sind alles, und es gibt für jede Technologieentscheidung gibt es einen temporalen Kontext, einen Unternehmenskontext, einen menschlichen Kontext. Also das ist ja alles nachvollziehbar. Ja. Und wenn du den Sebastian fragen würdest von vor 5 oder vor 10 Jahren, dann hätte ich gesagt, ich würde in vielen Fällen ohne Framework arbeiten, weil ich mir gar nicht immer irgendwie vorschreiben will, wie ich arbeiten will.
Ja, das Thema haben wir ja auch immer wieder hier bei uns.
Um etliche Dinge will ich mir halt nie wieder Gedanken machen. Also ich mache mir genug Gedanken um mein Framework, das ich baue, zum Testen. Ja. Mhm. Damit sich da andere nicht Gedanken drüber machen müssen, wie baue ich mir denn ein Test-Framework?
Ja.
Ja. Und genauso, wenn ich eine Webanwendung bauen muss, dann ja, würde ich da mittlerweile auch was Fertiges nehmen. Mhm. In vielen Fällen.
Ja. Das heißt also, die zwei großen Kandidaten, so Symfony
und Laravel. Ja, also um das nochmal zurückzuführen auf deine ursprüngliche Frage, Laravel und Symfony, das sind die beiden Frameworks, die aktuell relevant sind.
Mhm. Ja, und da wird da, glaube ich, einfach viel drumherum auch angeboten. Ne?
Ja. Also
das ist ein ganzes
Ökosystem. Es gibt mittlerweile auch keine geografischen Unterschiede mehr. Also vor 2-3 Jahren hätte ich noch gesagt, Laravel ist in Deutschland so gut wie nicht anzutreffen oder in Europa nicht wirklich viel anzutreffen. Ich habe sehr früh sehr viel Laravel wahrgenommen und erlebt im Kundenkontext in den USA.
Ja.
Weil es da halt herkommt und da von Anfang an sehr stark war. Symfony ist kommt ursprünglich aus einer Firma in Frankreich, ist sehr stark in Europa verwurzelt. Ja, ja, aber das sieht man auch überall. Also
ja, genau.
Das sind ja, die beiden,
halt die
man sich anschauen sollte.
Wahrscheinlich einfach viel Tutorials und How-Tos zu beidem. Ne?
Ja.
Genau, und als Testing-Framework, das ist ja klar, da nimmt man natürlich PHP-Unit.
Ja, vermutlich.
Oder hast du einen Konkurrenten, den du empfehlen würdest?
Nee. Mhm. Also ich war dieses Jahr das erste Mal auf einer LaraCon, also auf einer der Konferenzen in der Laravel-Community. Und die Laravel-Community nimmt ja gerne Werkzeuge aus der PHP-Welt und passt die sehr stark an ihre Bedürfnisse an. Und eine Frage, die da immer kommt, ist, Sebastian, was hältst denn du davon, dass Laravel sein eigenes Test-Framework hat? Das ist doch bestimmt ganz schlimm. Das ist so die generische Ausprägung davon. Eine sehr spezifische Ausprägung davon hatte ich am Vorabend der LaraCon beim Speaker-Dinner. Da setzte ich mich zum Abendessen hin. Neben mir saß der liebe Nils vom Composer-Team. Grüße gehen raus. Und uns gegenüber saß jemand, der das Gespräch am Tisch eröffnete mit Sebastian. Warum machst du eigentlich noch PHP Unit? Es gibt doch jetzt Pest und das ist viel besser. Woraufhin der liebe Nils fast vom Stuhl fiel und mich dann mit großen Augen ansah und sagte, ja, was sagst du jetzt da drauf? Und ich habe dann ganz ruhig und, also ich bin eh ein ruhiger Typ und ich bin da, ja, natürlich ist PHP Unit das, was die letzten 25 Jahre meines Lebens maßgeblich mitgeprägt hat, vor allem mein berufliches Leben. Und natürlich gibt's da ein emotional attachment, aber ich identifiziere mich jetzt nicht darüber. So. Dann habe ich erklärt, also, ob ihm denn bewusst sei, dass Pest ja nur in Anführungszeichen eine Schicht über PHP-Unit ist. Das eigentliche Test-Framework ist ja trotzdem PHP-Unit. Und Laravel ja nur die Ausgabe ändert und dir eine Alternative gibt, wie du deine Tests schreiben kannst. Ja, das war ihm nicht bewusst. Ja, dann wäre es ja doch sinnvoll, dass ich da weiter dran arbeiten würde, weil sonst wird das mit dem Pest ja auch nicht mehr funktionieren. Und ich sehe, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich sehe das nicht als Konkurrenz. Ich finde das hingegen total sinnvoll, dass ein Framework wie Laravel hingeht. Symfony machen das auch und die machen das auch sehr gut. Ich glaube, Laravel macht es einen Tick besser. Wenn ich ein Framework baue, wie Symfony oder Laravel, und ich möchte, dass die VerwenderInnen meines Frameworks damit auch sinnvoll Software entwickeln, dann gehört da Testen mit dazu und dann gehört das Thema Testen im Framework mitgedacht. Und das Framework muss da Anpassungen, wo nötig, und vorgefertigte spezielle Features, wo nötig, mitbringen, damit ich sinnvoll meine Laravel oder meine Symfony-Anwendung mit PHP Unit testen kann. Und das finde ich sinnvoll und das machen die beide gut. Und nee, aber das ist für mich nicht etwas, wo ich sagen würde, das ist Konkurrenz. Wenn ich sagen würde, das ist Konkurrenz, dann müsste ich das ja aufgreifen, als ich muss in PHP Unit eine Alternative zu den Symfony-Spezifika entwickeln und ausliefern und zu den Laravel-Spezifika entwickeln und ausliefern. Das kann ich nicht, das will ich nicht und das wäre nicht sinnvoll, wenn ich das täte. Weil ich bin nicht der Experte für Symfony. Ich bin nicht der Experte für Laravel. Also auf der Ebene, dass ich Entscheidungen für dieses Framework treffe, wie da in Zukunft Anwendungen mitgebaut werden sollen. Das kann nur die Community machen und bieten, die das Framework baut.
Du machst das Framework-agnostische Testwerkzeug.
Ja. Ja. Genau.
Ja. Ne, macht doch Sinn. Das, so klingt das irgendwie auch alles richtig. ja, würde sagen, wir haben einen ganz guten, ja, Ritt durch die aktuelle, ja, Welt von PHP gemacht. Weniger als letztes Mal über neue Features gesprochen, aber das liegt ja einfach daran, dass er noch gar nicht feststeht, was denn alles demnächst kommt, beziehungsweise Dinge noch nicht spruchreif sind.
Es steht ein neues Feature fest, das ist ein neues Attribut, das an eine Funktion oder Methode dran geschrieben werden kann. Das heißt No Discard. Wenn ich das an eine Funktion oder Methode dran schreibe, dann muss der aufrufende Kontext sich den Rückgabewert der Funktion oder Methode anschauen.
Okay.
Jetzt mag man sich fragen, wann ist sowas sinnvoll? Es gibt Funktionen, also insbesondere solche, die ihren Ursprung in irgendwelchen C-Bibliotheken haben, die PHP einfach nur nach draußen durchreicht, wo der Rückgabewert angeschaut werden muss, um festzustellen, war die Operation jetzt erfolgreich oder nicht. Und es ist ein beliebter Programmierfehler, so eine Funktion oder Methode einfach nur aufzurufen und nicht zu schauen, war das jetzt erfolgreich oder nicht, dann kriegt man irgendwelche komischen Probleme. Und dann streiten sich jetzt die Geister. PHP Stan kann das schon in der statischen Analyse. Warum muss PHP das jetzt noch zur Laufzeit enforcen?
Gute Frage.
Ja, ich habe keine gute Antwort drauf. Ich habe noch nicht allzu viel drüber nachgedacht. Ich musste mich darum kümmern vor ein paar. Das war das Ding, was ich eben gemeint habe, wo ich einen Tag Spaß hatte und mit Symfony sprechen musste und mit Composer sprechen musste. Und letztendlich ist die Änderung zurückgenommen worden, weil in dem Pull Request, wo das No Discard Attribut eingeführt wurde, wurde das auch an einige in PHP eingebaute Funktionen drangehangen, unter anderem an Flock. Und wenn das Locking von der Ressource fehlschlägt, das möchte ich vielleicht schon gerne wissen, um Fehler zu vermeiden. Aber es gibt halt auch Szenarien, in denen es völlig okay ist, Flock aufzurufen, ohne dass ich mir den Rückgabewert anschaue. Beispielsweise, wenn ich das Lock freigebe. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, okay, Flock kriegt jetzt dieses Attribut nicht. Das ist jetzt ein guter Kompromiss. Letztendlich ist es mir, glaube ich, egal, auf welcher Ebene ich mir das anschaue, ob ich das mit dem Static Analyzer, mit dem Type Checker erschlage, das Problem, oder ausschließe, dass ich diese Problemkategorie habe, oder ob die Sprache mir das zur Laufzeit macht. Solange ich es auf eine der beiden Arten tue, finde ich es gut. Der kleine Paranoiker in mir sagt, ja, warum nicht beides?
Ja, aber darauf läuft es auch hinaus, oder?
Ja.
Genau. Aber ich finde, dass, wenn das so exemplarisch ist für die neuen Features, die kommen, also man sieht das ja auch bei ECMAScript, also der ganz große Hype war ja dann das Release von ES6, beziehungsweise was war das dann? ES 2015. Also als sie dann, irgendwann wurde das ja überführt, auch in so Jahresreleases. Und seitdem sind die, also wir haben schon länger keine Folge mehr über irgendwie das neueste ES 2024er Release gemacht, weil die Sprache schon einfach sehr ausgereift ist und einfach so eher Feinheiten noch dazukommen. Und dann eher so an Dingen gearbeitet wird. Und das wird bei PHP wahrscheinlich ähnlich sein. Genau, also die ganzen Typ-Sachen, die spielen sich ja in TypeScript ab, nicht in ECMAScript. Aber eben so Internationalisierungsfeatures, dann hier Temporal, also wo man irgendwie mit Datum und Zeit arbeitet. Das ist ja auch so im Detail dann eine ziemlich eklige Sache. Und wenn man da dann Primitiven hat, die einem diese ekligen Sachen abnehmen können.
Das möchte man nicht selber machen.
Genau, aber ansonsten, was so die reine Syntax angeht, da ist eigentlich nicht mehr viel Bewegung drin, würde ich sagen. Also so ist eigentlich immer mal hier so einen Flag mehr bei den Regular Expressions. Dann haben wir die also irgendwie so Sets und Maps werden gerade noch so ein bisschen beackert und das ein oder andere, das die ein oder andere Array-Methode kommt noch dazu. Also ist relativ entspannt.
Das ist bei PHP ähnlich, ne? Also wir haben ganz wenig Stellen, wo wir noch keine Typdeklaration dran schreiben können. Fällt mir jetzt spontan nur noch eins ein, lokale Variablen, da kann ich noch keinen Typ deklarieren. Vermisse ich aber auch nicht wirklich, weil es eigentlich immer offensichtlich ist, welcher Typ es ist. Und dann über Type Inference Aesthetic Analyzer schon weiß, was das dann da ist. Und dann hat man auch keine Probleme. Und wenn ich es doch brauche, schreibe ich halt ein Assert einfach in den Code und dann ist das auch gut.
Ja.
Was die Art der Typen betrifft, die ich verwenden kann in der Typdeklaration, haben wir immer noch die offene Baustelle mit den Generics. Da haben wir, glaube ich, auch vor 5 Jahren drüber gesprochen.
Das Stichwort taucht auf jeden Fall auf in unseren Shownotes. Ich weiß aber nicht mehr ganz.
Ich glaube, letztes Jahr war es ein paar Monate, einen der Entwickler, die von der Foundation bezahlt werden, dafür bezahlt, Research zu machen und zu schauen, kriegen wir das jetzt besser hin, als bei vorhergehenden Versuchen das zu tun. Und grundsätzlich bei allem, was die Foundation finanziert, also die Foundation bestimmt ja nicht über PHP. Die Entwickler und Entwicklerinnen, die wir bezahlen, die bezahlen wir einfach nur, aber die haben keine herausgehobene Stellung. Alles, was die machen, muss auch durch den RFC-Prozess. Und wir sind fein damit, wenn da am Ende bei rauskommt, nee, der RFC wird abgelehnt. Weil wir haben dann trotzdem als Projekt was daraus gelernt. Wir haben halt dann das Lernen finanziert und nicht unbedingt das Feature. Und es gibt eine Proof-of-Concept-Implementierung für Generics. Die hat ein paar Probleme. Da wird immer noch on and off dran gearbeitet. Vielleicht kommt das irgendwann. Aber was da als kleineres Ding rauskommen kann, ob das jetzt dieses Jahr kommt oder nächstes Jahr kommt, weiß ich nicht. Aber es wird dran gearbeitet und das ist deutlich, deutlich kleinerer Scope und unproblematisch zu implementieren. Das sind Typed Arrays, also dass ich echt in echter PHP-Syntax hinschreiben kann. Das hier ist ein Array und da sind jetzt nur, keine Ahnung, Integers drin oder Strings drin oder Objekte von diesem Typ.
Okay.
Das wird dran gearbeitet, aber nagelt mich nicht drauf fest, wann das kommt.
Ja, okay. Ja, ist jetzt auch, glaube ich, also es gibt vielleicht Menschen, die da sehnsüchtig drauf warten, aber...
Oh ja, mit einem davon redest du.
Ah, gerade. Okay, du. Okay, ja. Gut, aber genau, irgendwann, also es wird dran gearbeitet. Es zeichnet sich ab, dass das irgendwann dann mal kommt.
Ja.
Ja. Genau. Und man darf ja seine Munition auch nicht komplett verschießen. Man muss ja auch noch ein bisschen sich ein paar Sachen aufbewahren. Genau. Ja, super. Dann würde ich sagen, wir verabreden uns für allerspätestens in 5 Jahren dann zum 35. Geburtstag. Was ja dann auch der 25. von Git ist und noch viele andere Jubiläen zugleich.
Also ich bin mir sicher, dass ich in 5 Jahren noch PHP mache und vermutlich auch noch an PHP Unit arbeite. Ob das in 10 Jahren noch so ist, weiß ich nicht. Das müssen wir dann sehen.
Genau, das klären wir in 5 Jahren dann, genau. Wie deine Pläne da aussehen.
Wir werden ja alle nicht jünger.
Nee, korrekt. Ja, genau. Vielleicht machen wir auch gar nicht mehr in Frontend, sondern schnitzen Holzlöffel oder sowas, weiß man ja nicht.
Ja, wenn man auf ganz viele Leute heute hören würde, dann machen wir spätestens in 5 Monaten, wird ja schon nicht mehr programmiert. Also.
Stimmt, ja. LLM-driven Just-in-Time-Compiler in PHP.
Ja, also überhaupt keine Software mehr, die geschrieben wird. Ja. Also dann reden wir nur noch mit der KI und die löst alle unsere Probleme.
Ja, okay, dann machen wir das. Vielen Dank, dass du da warst. Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Oder wir. Ich hoffe, es hat auch den Hörenden Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt, Ideen, Anregungen, Rückfragen, dann könnt ihr jederzeit, denke ich, auf den Sebastian zukommen, richtig?
Richtig.
Genau.
Ich gehe mal davon aus, dass in den Shownotes, so es denn welche gibt, Kontaktmöglichkeiten stehen werden.
Aber sowas von, genau, die packen wir da alle rein. Und ansonsten, wo könnte man dich dann in leibhaftig treffen die nächsten Monate? Also du hattest erwähnt die Web Engineering Unconference.
Ja, da werde ich aber nicht sein.
Da bist du nicht, okay.
Ich bin jetzt als nächstes, das ist aber jetzt schon sehr bald, da ist die Podcast-Episode noch nicht veröffentlicht. In 2 Wochen ist PHP Unit Code Sprint. Da könnte man mich sehen und den Einstieg finden in, wie kontribuiert man zu PHP Unit. Ich bin im Mai in Wien, bei der PHP User Group in Wien am 6. Mai. Und ich bin vom 7. bis 10. Mai auf dem Como Camp in Wien, was eine ganz großartige Unconference ist zum Thema kollaboratives Modellieren, also so Domain Storytelling, Event Storming, User Mapping, User Story Mapping und solche interaktiven Formate, um überhaupt rauszufinden, was wir für Software entwickeln wollen. Ich bin im Juni in Berlin auf der International PHP Conference und in Amsterdam, um das 30-jährige Jubiläum von PHP zu feiern. Dann sind wir im August, bin ich auf der FrostCon hier bei mir vor der Haustür.
Ja.
Ja.
Die ist kostenlos, ne? Oder wie war das?
Die FrostCon ist nach wie vor kostenlos.
Ja.
Die hat dieses Jahr auch Jubiläum. Ich glaube, die hat dieses Jahr 20 Jahre oder 25 Jahre, auch um den Dreh irgendwas. Mhm. Die Zeit vergeht, wir werden alle älter.
Ja, das stimmt.
Aber FrostCon kann ich auch nur sehr empfehlen. 2 tolle Tage in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Tolle Hörsäle in jedem Hörsaal, zu jeder Uhrzeit einen Vortrag rund um Open Source.
Ja. Ja, super. Das sind auch allerlei Gelegenheiten, dich zu treffen und dich mal anzuquatschen.
Ja, und wie immer bei der Gelegenheit der Hinweis, bitte sprecht mich an. Es ist weder euch noch mir geholfen, wenn dann über Flüsterpost zu mir kommt, ich traue mich nicht, den Sebastian anzureden. Das gilt nicht nur für mich, das gilt für jeden, der in der Open-Source-Community irgendwie aktiv ist. Wir sind auch nur Menschen und wir freuen uns darüber, also zumindest die meisten von uns, dazu gehöre ich, mit anderen Menschen zu sprechen. Ja, und nur so kommen wir an Feedback, nur so können wir unsere Open-Source-Software besser machen, die euch hoffentlich dabei hilft, besser Software zu entwickeln.
Ja. Wunderbar. Dann vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Arbeit. Genau, wenn ihr könnt Sebastian auch buchen, habt ihr ja gehört. Wenn ihr ein PHP-Projekt habt und Hilfe braucht, wendet euch gerne an Sebastian und sein Team. Und dir vielen Dank. Liebe Grüße nach Siegburg.
Dankeschön.
Liebe Grüße an den Hans.
Ganz herzlichen Dank und vor allem für die Zeit und ausführlichen Erklärungen. Ja, und Grüße zurück. Nächstes Mal bin ich dann wahrscheinlich wieder aus der gewohnten Umgebung mit dem gewohnten Sound. Bis dahin auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören an alle.
Genau. Und nächste Woche geht's auch um ein Jubiläum. Da haben wir nämlich die Menschen von SelfHTML da. Die feiern auch den 30. Mhm. Und die erzählen auch mal noch ein bisschen, wie es ihnen geht, was sie so treiben, was das Projekt macht, was die Pläne sind.
Das erste Mal Self-HTML habe ich gelesen auf einem Rechner, der auch hier in diesem Raum steht, in dem ich gerade bin. Das ist ein Amiga 1200. Mhm. Mit Dial-Up-Internet vor 30 Jahren. Ja,
ja, sehr cool.
Als ich meine erste Webseite mit HTML im Texteditor Gold.at auf dem Amiga zusammengeschrieben habe. Aber ich habe auch PHP auf dem Amiga, ne? Also PHP 4 konnte man noch für den Amiga kompilieren und es funktioniert. Apache und MySQL auch.
Sehr, sehr cool. Ja, Ich habe hier noch einen Amiga 500 irgendwo in der Kiste liegen. Genau, aber der stinkt natürlich ab gegen den 1200er.
Ja, sind das die Server, die bei der Konkurrenz unseres tollen Sponsors betrieben werden, um die Sachen zu hosten? Nein, kleiner Spaß am Rande.
Alles klaro. Dann, wir sind gespannt auch auf nächste Woche und verbleiben bis dahin. Macht's gut. Vielen Dank fürs Reinhören. Liked und subscribed. Gebt Kommentare ab. Das freut die Algorithmen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Tschüss. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.